Plötzlich Geld, der Kapitalanlage-Podcast mit Finanzcoach Michael Schulte. Folge 56, Immobilie als Kapitalanlage. Heute soll es mal um eine sehr beliebte Anlageklasse gehen, die auch mit dem Income-Modell zu tun hat, nämlich der Immobilie. Immobilien haben auch Erträge, Immobilien sind Sachwerte, ich kann die Mieten vereinnahmen, ist also eigentlich sehr gut geeignet für eine Income-Strategie. Ich habe ja auch schon mal in einem der früheren Podcasts zum Thema Immobilienfonds etwas erzählt. Immobilienfonds sind mittlerweile abgestürzt wegen der Zinswende. Als die Zinsen nach oben gegangen sind, sind die Werte der Immobilien in den Keller gegangen. Immobilienfonds mussten teilweise zweistellige Abwertungen hinnehmen. Also auch das ein Beleg dafür, dass das Märchen, Immobilien hätten keine Kursrisiken, nun tatsächlich als Märchen entlarvt ist. Selbstverständlich haben Immobilien Kursrisiken und da werde ich noch zukommen, dass die sehr erheblich und auch im Bereich von Aktienschwankungen sein können. Also, Immobilienfonds bin ich von weg. Auch in der Income-Strategie haben sie nichts mehr zu suchen. Was ist denn mit der Einzelimmobilie als Kapitalanlage? Der Auslöser für den Podcast war eigentlich ein Freund, der mich dazu angesprochen hat, der mit seinem Sohn immer wieder herrliche Diskussionen zum Thema Immobilien als Kapitalanlage hat. Ich habe ihm gesagt, du, ich habe schon so viel zum Thema Immobilien gesagt und geschrieben, ich mach das nicht, das Thema ist mir zu speziell. Dann kam wenige Tage später die neue Ausgabe der Finanztest, die August-Ausgabe, und siehe da, großer Artikel über das Thema Immobilien. Allerdings aus der Sicht des Mieters, also soll ich eine Immobilie lieber mieten oder lieber kaufen. Und dann kam schließlich noch die Vorbereitung zu meinem letzten Podcast. Da ging es um das Thema Einstellung zu Geld. Da habe ich auch etwas über das Buch von Bodo Schäfer erzählt. In dem habe ich so ein bisschen rumgeblättert und auch Bodo Schäfer hat einen langen Absatz zum Thema Immobilien geschrieben. Naja, und das waren dann so viele Hinweise, die mich auf dieses Thema gestoßen haben, dass ich mir gedacht habe, also gut, dann mache ich doch jetzt mal einen Podcast zum Thema Immobilien als Kapitalanlage. Ist auch ein spannendes Thema, denn die Immobilie ist und bleibt die beliebteste Kapitalanlage der Deutschen, auch wenn in Deutschland erstaunlich wenig Menschen in der eigenen Immobilie leben, so ist doch die Vermietung von Immobilien ein sehr beliebtes Rentenmodell. Ja, und meine Kunden kennen mich. Ich bin überhaupt kein Freund von Immobilien als Kapitalanlage. Das war ich noch nie. Also Immobilienfonds schon, weil ich dort eine Risikostreuung habe, aber Einzelimmobilien als Kapitalanlage, seit ich denken kann, warne ich davor. Ich habe es schließlich selber auch mal probiert und bin damit auf die Nase gefallen. Und das hat mich dann nur daran bestärkt, das wirklich aus tiefstem Herzen nicht zu empfehlen. Die Gründe, die möchte ich in diesem Podcast mal aufzählen. Also das wichtigste Thema für mich ist noch vor dem Thema Rendite das Thema Klumpenrisiko. Alles, was ich seit 25 Jahren über Investmentfonds gelernt habe und immer noch dazu lerne, hat immer mit dem Thema Risikostreuung oder auch Diversifikation zu tun. Jeder Investmentfonds, der in Deutschland und Europa zugelassen ist, hat mindestens 20 Titel. 20 Titel im Portfolio hat also schon mal eine relativ große Risikostreuung. Deutlich mehr, als wenn ich mir eine Einzelaktie kaufe. Dazu kommt, dass ich Investmentfonds in beliebigen Stückelungen kaufen kann. Ich kann für 500 Euro oder auch nur für 100 Euro Fondsanteile kaufen und für die restlichen 100, 200, 1000 Euro andere Fondsanteile. Ich kann also selbst mit geringen Beträgen eine riesige Risikostreuung bekommen. Wenn ich mir einfach mal den MSCI World als ETF ins Depot lege, habe ich schon 1500 Einzelaktien in meinem Depot und das mit sehr geringen Beiträgen. Wie sieht's bei Immobilien aus? Mal ganz ehrlich, wenn ich eine Immobilie vermieten möchte als Kapitalanlage, da komme ich doch kaum unter einer Viertelmillion weg. Also selbst wenn ich mir eine Studentenbutze irgendwo kaufe, Studentenbuden haben den Nachteil, dass sie halt meistens in Studenten- und Universitätsstädten liegen und da sind eben einfach auch die Preise relativ hoch. Wenn ich mir also so eine Butze für 250.000, eine Viertelmillion kaufe, dann habe ich ja schon mal einen richtig großen Vermögensbestandteil in diesem einen Objekt gebunden. Und das nennt man Klumpenrisiko. Egal, was mit diesem Objekt passiert, es betrifft immer mein gesamtes dort angelegtes Vermögen. Und das ist einer der wichtigsten Grundsätze der Kapitalanlage. Bitte Klumpenrisiken vermeiden. Kein Mensch, der einigermaßen bei Verstand ist und vernünftig investiert, käme auf die Idee, sein gesamtes Vermögen in eine Aktie zu stecken. Außer ihm gehört das Unternehmen. Das ist natürlich ein Unterschied. Also die ganzen Milliardäre sind deshalb so reich, weil sie Aktien ihrer eigenen Unternehmen besitzen. Aber als Investor, wenn ich in andere Unternehmen investiere, dann sollte ich doch die Vorteile der Diversifikation nutzen. Und das kann ich bei einer Immobilie nicht. Da kaufe ich immer das ganze Teil, das ganze Stück. Und wenn ich zum Beispiel mal einfach ein halbes Jahr keinen Mieter finde, dann habe ich für mein gesamtes Vermögen keine Erträge mehr. Das ist für mich also der wichtigste Punkt, vom Thema Immobilien komplett abzuraten. Der zweite Punkt, ja, fast so wichtig wie das Thema Klumpenrisiko, Rendite. Das ist natürlich das, was für mich als Investor eigentlich der Motor, der Antreiber ist, zu investieren. Also niemand würde ja auf die Idee kommen, einen Menschen, der sein Geld unter das Kopfkissen legt oder auf dem Girokonto sammelt, als Investor zu bezeichnen. Ich muss also mindestens schon mal mir Gedanken über ein Tagesgeldkonto gemacht haben, um zu verstehen, dass ich ja wenigstens mal die Inflation aufhalten möchte. Also das ist so das Mindeste, was ich von einem Investor erwarte, dass er sagt, ich möchte einen Inflationsausgleich haben. Aber mal ehrlich, wenn ich investiere, möchte ich eigentlich einen realen Vermögenszuwachs haben. Das heißt, ich möchte eine Rendite oberhalb der Inflation haben. Und das, behaupte ich, ist mit Immobilien nicht oder nur in Ausnahmefällen möglich. Jetzt kommen wir nämlich auf diesen Finanztestartikel, den ich eingangs erwähnt habe. Die haben dort eine schöne Übersicht über die aktuellen Multiplikatoren in ganz Deutschland. Zur Erinnerung, der Multiplikator ist ein Faktor, mit dem ich meine Miete multiplizieren muss, also meine Jahresmiete, um auf den Kaufpreis zu kommen. Also ich teile meinen Kaufpreis durch die Jahresmiete und das ist der Multiplikator. Wer jetzt die Ohren gespitzt hat, der versteht, dass der Kehrwert des Multiplikators, also mein Mietertrag pro Jahr geteilt durch die Anschaffungskosten, die Rendite ist. Und das ist das Schöne an diesem Wert. Also bei Immobilienmenschen spricht man immer in diesen Multiplikatoren, aber wir als Investoren denken in Rendite. Das heißt, wenn da steht, der Multiplikator ist 33, schnell den Kehrwert, 100 durch 33, da sind wir bei 3%. Also 3% Rendite entspricht einem Multiplikator von 33. Und in dieser Finanztestausgabe, da sind nun auch die Multiplikatoren angegeben. Und siehe da, wenn man sich mal so einigermaßen vernünftige Lagen ansieht, also ich sag mal, nicht nur die ganz großen Großstädte, die natürlich sämtlich Multiplikatoren irgendwo um die 30 haben, also wir sprechen hier von Berlin, Hamburg, Köln, München, Düsseldorf, Frankfurt, Stuttgart und so weiter. Also diese größeren Städte, die liegen alle bei Multiplikatoren um die 30. Das heißt, die Mietrendite liegt etwa bei um und bei 3%. Jetzt müssen wir noch berücksichtigen, dass das die Mietersicht ist und nicht die Vermietersicht. Das heißt, als Mieter habe ich das Gefühl, okay, ich zahle 3% Miete. Ich kann das jetzt mal mit einem Baukredit vergleichen. Das ist die Idee, die die Finanztestleute hier hatten. Die sagen, okay, wenn meine Miete 3% des Immobilienwertes beträgt und ich kriege einen Kredit, der nur 2% kostet, dann könnte es sinnvoll sein, über einen Kauf nachzudenken, weil dann zahle ich unterm Strich weniger. Oder anders ausgedrückt, ich zahle 2% Zinsen plus 1% Tilgung und nach 35 Jahren gehört mir die Bude. Wenn ich Miete zahle, gehört mir die Wohnung nicht. Ich habe aber die ganze Zeit nur Miete gezahlt. Wenn ich mir dann aber mal das andere Extrem angucke, also sag, okay, 3%, wie gesagt, aus Mietersicht klingt ganz gut, aber aus Vermietersicht muss ich ja berücksichtigen, dass diese 3% brutto sind. Ich habe da noch keine Instandhaltung bezahlt, ich habe noch keine Reparaturkosten bezahlt, keine Grundsteuern, keine Versicherungen, Anschaffungen, Verschönerungen, also all das, was ja die Immobilie auch kostet. Um diese Instandhaltungsrücklage zu bilden, auch da gibt es Richtwerte, Sollten Sie bei einer neuen Immobilie etwa 1% des Neuwertes rechnen, bei älteren Immobilien sogar 2%. Das heißt, diese Instandhaltungsrücklage, die muss ich von meiner Miete im Kopf abziehen. Die gehört mir nicht, sondern die muss ich in die Immobilie reinvestieren, wenn ich ein vernünftiger Kaufmann bin. Das heißt, meine Rendite sinkt schon auf 2%. So, und jetzt sieht man schon, wir sind im Bereich der Inflation angelangt. Es macht also gar keinen Sinn, über Immobilien in den sogenannten 1A-Lagen nachzudenken. Vernünftige Mietrenditen bekomme ich eben nur in den B-, C- oder sogar D-Lagen. Schauen wir uns das mal an. Also die Multiplikatoren, die so unter 20 liegen, da sind wir dann in Städten wie zum Beispiel Dessau. Da haben wir einen Multiplikator von 17. Oder auch Emden in Niedersachsen. Auch da haben wir eine 17. Und 17 als Multiplikator, Kehrwert 5,5%. Das klingt schon besser. Also bei 5,5%, wenn ich da mein 1% abziehe, dann habe ich immer noch eine 4 vorm Komma. Aber wie gesagt, auch da habe ich das Vermieterrisiko. Und wenn ich mir mal das größte Extrem, also mit einem Multiplikator von unter 15 ansehe, das ist da in Görlitz, also das ist der Landkreis, der östlichste Landkreis in Deutschland ist, da habe ich also stolze 7,5% Mietrendite. Ja, aber ich muss erstmal Mieter finden, die in Görlitz mieten wollen. Das könnte das Problem sein. Also, Renditen sind äußerst dürftig bei Immobilien. Natürlich ist die Ausnahme immer möglich, das berühmte Ringeltäubchen. Aber davor kann ich nur warnen, wenn ich mich nicht wirklich sehr gut auskenne und das halb professionell mache, dann kann auch das Umgekehrte passieren, dass mir ein Ringeltäubchen untergeschoben wird und dann stelle ich fest, dass es in Wirklichkeit viel Glanz nach außen, eine schöne Fassade ist und innen ist alles alt und verrottet. Ja, der dritte Punkt, der mich auch immer wieder umtreibt, ist das Thema Liquidität und Fungibilität, also Handelbarkeit. Wie sieht's denn damit aus? Also was mache ich denn, wenn ich meine Immobilie, für die ich 250.000 Euro hingeblättert habe, verkaufen will? Und zwar kurzfristig. Wenn ich das will oder sogar muss, weil ich in eine Zwangslage komme, dann werde ich immer feststellen, wie rasant der Preis oder der Wert meiner Immobilie in den Keller geht. Das ist auch so ein beliebtes Spiel, was ich mit Menschen treibe, die sagen, ich möchte eine Immobilie kaufen. Dann sage ich Ihnen einfach, stellen Sie sich doch mal die Situation vor, Sie haben für 500.000 Euro eine Immobilie gekauft und ich biete Ihnen am nächsten Tag an, dass ich Ihnen die Immobilie für 250.000 Euro abkaufe. Dann ist in diesem Moment der Wert oder besser die Bewertung dieser Immobilie 250.000. Solange Sie kein anderes Angebot vorliegen haben, ist das so. Und dann haben Sie einen Kursverlust von 50%, wenn Sie zu diesem Preis in diesem Moment verkaufen würden. Und das ist ja das, wo wir das immer mit Aktien vergleichen. Ja, Aktien, die können ja um 30-40% einbrechen. Ja, stimmt. Wenn ich jetzt und zu diesem Moment, wo gerade die Aktie eingebrochen ist und ich nur dieses Angebot vorliegen habe, verkaufe, dann mache ich Verlust. Aber das ist bei der Immobilie exakt das Gleiche. Niemand käme auf die Idee, außer bei der Zwangsversteigerung, eine Immobilie jetzt und heute zu verkaufen. Wenn der Preis nicht stimmt, dann lehne ich mich entspannt zurück und sage, dann warte ich nur noch 1-2 Jahre. So verkauft man Immobilien, auch zu einem vernünftigen Preis. Aber das ist eben ein Nachteil. Damit ich diese angebliche Wertstabilität erreiche, muss ich viel Geduld haben und kann meine Immobilie nicht einfach heute verkaufen. Und, kleiner Nachsatz, ich kann leider die Immobilie auch nicht teilweise verkaufen. Es kann ja sein, dass ich nicht gleich die ganzen 250.000 brauche, sondern vielleicht nur 10.000 oder 20.000. Und dann kann ich nicht sagen, komm, ich verkaufe den Gartenzaun oder ich verkaufe den Schornstein und hole mir darüber 10.000, 20.000 Euro. Das funktioniert nicht. Das geht mit einem Investmentdepot. Da kann ich jeden beliebigen Betrag jederzeit verkaufen. Eine Immobilie kann ich immer nur komplett oder gar nicht verkaufen. Also dieses Thema der Liquidität und Fungibilität ist ebenfalls einer der großen Nachteile von Immobilien. Als vierten Punkt, den ich noch anschließen möchte, möchte ich das Thema Vererbung ansprechen. Das ist natürlich für den Investor, der nicht an seinen Tod denkt, erstmal kein Thema. Aber gerade bei älteren Leuten, die ich ja auch häufig berate, also Menschen im Rentenalter, die eben vor der Frage stehen, was soll ich mit meinem Geld machen, um regelmäßige Einkünfte zu kriegen, für die ist das Thema Vererben natürlich wichtig. Was mache ich, wenn ich eine Immobilie vererbe und, sagen wir mal, 3 Kinder habe? Ich setze meine 3 Kinder als Erben ein und jeder hat das Recht auf 1/3 des Erbes. Jetzt habe ich das eine Kind, das sagt, super, elterliche Immobilie, da bin ich drin groß geworden, da bin ich emotional gebunden, da möchte ich drin wohnen. Das zweite Kind sagt, nee, also ich bin doch gerade ins Ausland nach Frankreich gezogen, ich würde gerne die Immobilie vermieten. Und der dritte sagt, Leute, da habe ich überhaupt nichts mit am Hut, verkauf die Hütte, ich brauche nämlich das Geld und zwar jetzt und nicht monatlich als Miete. Was machen Sie jetzt? Was machen die 3 Kinder, um sich einig zu werden? Glauben Sie mir, ich habe schon einige richtige Familienstreits und Fäden erlebt, die sich um das Thema Immobilienerbe entsponnen haben. Und das ist nicht schön, wenn Familien auseinanderbrechen, die ansonsten wirklich harmonisch funktionieren, weil man sich plötzlich über Immobilien streitet. Und da geht es ja immer um sehr viel Geld. Wenn ich eine Immobilie erbe, dann sind das meistens 6- bis 7-stellige Werte, die da im Raum stehen. Und das kann dann schon entscheidend für die folgende Lebensplanung sein, ob ich da selber drin wohne, ob ich eine regelmäßige Miete als monatliche Einkünfte kriege oder ob ich das Haus verkaufe und auf einen Batzen das Geld einstreiche. Ja, das sind so die wichtigsten Punkte, die für mich gegen Immobilien sprechen. Es gibt natürlich immer wieder Menschen, die sagen, ja, du hast ja nicht berücksichtigt, dass man das Ganze auch hebeln kann und ich kann doch einen Kredit aufnehmen und wenn ich dann nur das Eigenkapital rechne und die Rendite darauf, dann stehe ich mich ja viel besser. Auch dazu noch ein kleines Wort am Rande. Selbstverständlich ist es sinnvoll, bei der Immobilienfinanzierung eine Bank hinzuzuziehen. Auch ich würde bei einer Immobilie immer empfehlen, maximal 15-20% Eigenkapital mitzunehmen und den Rest zu finanzieren. Aber jetzt mal ganz ketzerisch gefragt, ist das eigentlich normal? Also, wenn ich als Investmentberater meinen Kunden empfehlen würde, Mensch, du hast kein Vermögen, aber du kannst dir trotzdem ein schickes Investmentdepot leisten, nimm doch einfach einen Kredit auf und kauf davon Wertpapiere. Und dann wollen wir doch mal hoffen, dass die Rendite der Wertpapiere größer ist als deine Kreditzinsen. Also dann würde ich ganz schnell meine Zulassung verbieten, denn mein Wirtschaftsprüfer, der mich jedes Jahr prüft, wird mir da kräftig auf die Finger klopfen. Also im Bereich Investmentfonds ist das nicht möglich, ist das nicht zulässig. Außer ich bewege mich in einem ziemlichen Graubereich. Ich habe tatsächlich auch schon Modelle gesehen von zweifelhaften Kollegen, die sowas empfehlen. Aber sowas tut man nicht. Das nennt man eben Hebelgeschäfte. Wenn ich also mit wenig Eigenkapital die doppelte, die dreifache, die vierfache Summe an Geld investiere. Bei Immobilien ist es völlig selbstverständlich. Und ich habe eine Zahl im Kopf, ich kann sie leider nicht belegen, aber ein Freund von mir, der bei der Deutschen Bank arbeitet, hat mir diese Zahl mal genannt. Er sagte, jede 4. Immobilienfinanzierung landet in der Zwangsversteigerung. Das ist doch eine Katastrophe. Also wenn das wirklich stimmt, dass 25% aller Immobilieninvestitionen im privaten Bereich in der Insolvenz, in der Zwangsversteigerung enden, also dann kann das kein vernünftiges Modell sein. Ja, es gibt noch einige andere Nachteile, auf die ich jetzt nicht eingehen möchte. Mobilität zum Beispiel. Ich kann Immobilien nicht einfach mitnehmen, wenn ich auswandern möchte oder aus anderen Gründen aus meinem Heimatland fliehen möchte. Kann es auch Gründe für geben, politische oder vielleicht sogar Krieg. Oder der sogenannte Home Bias. Also ich meine, dass die Dinge, die mir am vertrautesten sind, die besten Kapitalanlagen sind. Auch da ist die Immobilie immer ganz weit vorne. Immobilien kenne ich, am besten noch da, wo ich wohne. Da fühle ich mich am wohlsten. Auch das ist ein beliebter Anlegerfehler. Und noch ein Punkt, den ich auch nicht näher erläutern möchte, aber der hat mir auch mal ein Freund genannt, der sagte, Mensch, hast du das eigentlich schon mal berücksichtigt? Was ist denn, wenn man so an Family and Friends vermietet? Ja, auch das ist wichtig. Wenn ich an Freunde vermiete, dann werde ich denen doch einen Sonderpreis machen. Dann werde ich denen doch eine günstigere Miete geben. Ich werde wahrscheinlich auch nicht auf die Idee kommen, die Miete zu erhöhen. Ich habe also keinen Inflationsausgleich. Das ist nett und das ist freundlich, aber als Investor möchte ich doch eine marktgerechte Rendite haben. Wenn ich mich also entscheide, dass ich an Family und Friends vermiete, dann muss ich das Thema Investment für mich im Kopf abschreiben. Denn dann kann ich nicht die Renditen vereinnahmen, die sowieso schon so schlecht sind, die ich auf dem freien Markt erziele. Bitte nicht missverstehen. Ich werde auch immer wieder von Kunden gefragt, sagen Sie mal, Sie haben doch selber eine Immobilie. Ja, stimmt, ich habe ein Haus in der Eifel, das ich auch sehr liebe. Aber dieses Haus bewohne ich selber. Ich sehe es also nicht unter Renditegesichtspunkten. Und ich kann mir dieses Haus leisten. Häuser in der Eifel sind nicht so teuer. Ich hätte dieses Haus auch tatsächlich einfach aus meinem Vermögen bar bezahlen können, habe es aber nicht getan, weil der Kredit so unglaublich billig war. Das war in der Tiefzinsphase, da habe ich für unter 1% finanziert. Da wäre ich dumm gewesen, wenn ich das nicht finanziert hätte. Denn wenn ich als Investmentberater nicht mindestens 1% am Kapitalmarkt an Rendite einfahre, dann hätte ich meinen Beruf verfehlt. Also, die eigene Immobilie, dann aber auch bitte ein eigenes Haus, also keine Wohnung in der Wohnungseigentümergemeinschaft, ist eine super Sache. Ich bin als Kind immer in der eigenen Immobilie groß geworden und ich bin meinen Eltern sehr dankbar dafür, dass sie mir immer dieses Gefühl eines Heims, einer Heimat gegeben haben, dass ich im Garten spielen konnte, tun und lassen konnte, was ich wollte. Das ist eine schöne Geschichte, aber ich muss es mir auch leisten können. Und die meisten Menschen machen den Fehler, das ist auch das, was Bodo Schäfer in seinem Buch schreibt, die machen Klimmzüge, um sich so schnell wie möglich die eigene Immobilie zu kaufen, zahlen den Rest ihres Lebens den Kredit ab und die Tilgung und können dabei kein Vermögen bilden. Und das ist ein Teufelskreis, denn irgendwann bin ich dann arm in der eigenen Immobilie. Ich kenne tatsächlich Menschen, die große und wertvolle Immobilien haben, sich aus emotionalen Gründen nicht trennen können und dabei verarmen. Das ist auch nicht schön. So, das soll aber reichen für heute. Ich habe meine Zeit von 15 Minuten schon leicht überschritten. Und wie gesagt, sprechen Sie mich an, wenn Sie Fragen zum Thema Immobilien haben. Ich bin da gerne als Gesprächspartner im Ring. Bis zum nächsten Mal, Ihr Michael Schulte.
Das war Plötzlich Geld, der Kapitalanlage-Podcast mit Finanzcoach Michael Schulte. Für weitere Folgen abonnieren Sie unseren Podcast und schauen Sie auf meiner Website vorbei.